ARD. Unter dem Gras darüber. 35.
Ich bin der Meier Alf, der älteste Sohn vom Valentin Meier und von der Anna Meier in einem kleinen Dorf im Allgäu. 1952 geboren. Und unser Jahrgang, der 52er, das war der stärkste in der ganzen Volksschule. Doppelt so viel, wie sonst normal es Kinder geben hat im Dorf, also 28 statt 14 oder sowas. Und ich habe lang gedacht, dass ich ein Wunschkind sei, weil das ziemlich genau auf die Hochzeitsnacht hinhaut. Und irgendwann habe ich dann aber die wahre Geschichte erfahren, dass nämlich so ein Geistlicher den Dorffrauen eine neue Methode vom Vatikan empfohlen hat, die der Vatikan quasi erfunden oder entwickelt hat. Also wie man verheiratet sein kann und keine Sünde begehen kann. Das ist ja alles schwer katholisch gewesen da im Allgäu. Und das hat aber halt dann dazu geführt, diese Fieberthermometer-Methode, dass wir halt der doppelt so starke Jahrgang waren wie sonst. Und in meinem Jahrgang sind drei Buben nach dem Pater, der diesen Rat gegeben hat, benannt worden. Also das heißt, es hat drei Alfreds gegeben und ich bin einer davon gewesen. Und überhaupt sollte ich der Kirche geopfert werden. Die Frauen haben beschlossen, dass es einen Pfarrer in der Verwandtschaft braucht. Und da haben sie mich halt ausgeguckt. Und ich war aus unserem Dorf der Erste, der aufs Gymnasium ging. Und auf dem Gymnasium war ich der einzige Bauernsohn unter 800 Schülern.
Ich habe niemals in meinem Leben auch nur einmal eine einzige Verhütungsmaßnahme überhaupt von sowas gewusst. Als ich dann sehr viel älter wurde, habe ich immer gehört, dass man das also an Tagen, dass es fruchtbare Tage gab und unfruchtbare Tage. Aber das habe ich erst in Erfahrung gebracht. Da war ich bestimmt Ende 30, 40.
Mein Vater hat gesagt, dass wir irgendwie gezeugt worden sind, wäre auf Vergewaltigung zurückzuführen und nicht auf eine lustvolle Sexualität zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Weil meine Mutter wollte das nie. Die wollte ihre Ruhe haben. Für die war das sozusagen körperliche Belästigung. Ich werde nie vergessen, dass immer sonntags war immer das Schlafzimmer abgeschlossen. Ansonsten konnte man da relativ unbekümmert ein- und ausgehen, nur sonntags war das immer abgeschlossen. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum schließen die sich immer ein? Und habe das aber nie mit Sexualität in Verbindung gebracht. Weil das auch öffentlich sinnlich überhaupt nicht vorkam. Die Zärtlichkeiten und Körperlichkeiten zwischen meinen Eltern bestanden darin, dass wenn mein Vater von der Arbeit oder von der Dienst- und Geschäftsreise nach Hause kam, meine Mutter einen Kuss auf die Wange bekam. Das war's. Die haben sich nie angefasst, die haben nie geknutscht, geküsst, was auch immer. Die waren körperlos freundlich.
Mit 16 kriegte ich dann meinen ersten Kuss und dann stand natürlich fest, jetzt muss ich mich verloben. Und die Nachbarin, die ganz katholische, die sagte dann immer, Elfriede, du musst mir versprechen, du trittst rein vor den Altar und dann kriegst du auch mein Brautkleid. Also ich habe das versprochen und weil ich es versprochen habe, habe ich es auch gehalten. Und meine Mutter hatte also eine Riesenangst, dass doch irgendwas passieren könnte. Jedenfalls mit 19 habe ich dann geheiratet und ein Jahr später kam dann der erste Sohn zur Welt und dann von da an war die Ehe beendet, denn ich habe also nur noch, wenn er mich angefasst hat, nur noch Schweißausbrüche gekriegt und der hat zwar so, was man heute unter Petting versteht, ja, das hat er schon gemacht, aber es war mir zuwider, dass mich jemand anfasst, denn mein Gott, ich war 19 Jahre alt und in der Hinsicht Aufklärung hieß, bei der ersten Periode sagte meine Mutter so, jetzt darfst du keinen Mann mehr auf den Leib kommen lassen.
Es gibt so einen Satz in unserer Familie, das heißt, what so Phil is so Phil. Und der bezieht sich darauf, dass mein Vater offensichtlich sehr häufig meiner Mutter vögeln wollte, die aber keine Lust hatte.
Mein Mann, der hat sich so geniert, seiner Mutter sagen zu müssen, dass ich ein Baby krieg. Mit 35 Jahren. Er hätte nur mit einer Prostituierten schlafen dürfen. Mit einer sogenannten anständigen Frau schläft man nicht vor der Ehe.
Mein Mann hatte noch studiert, als wir geheiratet haben. Nicht sehr zur Begeisterung meiner Eltern, dass wir dann heiraten und auch noch ein Kind kriegen. Ja, und dann wurde mein Mann eben auch fertig. Und da meinte mein Mann natürlich schon, ja, jetzt könntest du doch dann aufhören, wenn ich verdiene. Und das war natürlich die ganz typische Einstellung. Die war nicht spezifisch die meines Mannes. Jetzt reicht's. Also sozusagen, du hast jetzt das ausgeholfen und jetzt vielen Dank und jetzt geh mal wieder in die alten Vorstellungen über. Aber die Idee, dass eine Frau dann auch einen Beruf ausübt, weil sie ihn gerne ausübt oder weil sie darin eine Befriedigung findet, das war natürlich in der damaligen Zeit schon etwas Neues und eigentlich natürlich auch letztlich etwas Beunruhigendes.
Also Emanzipation war für mich sehr wichtig, obwohl ich ja einen Beruf hatte, ja, und ziemlich selbstständig war. Ich brauchte niemals um Geld bitten. Ich hatte mein eigenes Geld und habe auch getrennte Kassen gewollt und ich konnte auch was sparen. Und es wäre für mich furchtbar gewesen, wenn ich sagen hätte müssen, kannst du mir 10 Mark geben?
Ganz am Anfang kriegte ich das Wirtschaftsgeld alle 4 Wochen zugeteilt. Das hieß, dass ich aber dann wahrscheinlich so am 18., 20. gar keins mehr hatte, ne? Und dann wollte ich dann immer schon mal ein bisschen was nachordern und das ging aber nicht. Da war ganz konsequent. Und da habe ich gelernt, aus einer Tomate und 2 grünen Bohnen irgendwas zu machen.
Also es war von Anfang an eingeführt, ein Haushaltsbuch zu führen. Mit allen Einnahmen und Ausgaben. Die erste Zeit musste ich alle Kassazettel abheften, um zu kontrollieren. Bis es mir einmal zu dumm wurde und ich gesagt habe, es genügt, wenn ich hinschreibe Lebensmittel. Wie ich dann Strümpfe repassiert habe, habe ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen. Da habe ich gesagt, das tue ich nicht mehr, dass ich Fett, Öl, Zucker, das alles aufschreibe. Aber das wurde aufs Genaueste kontrolliert. Wehe, es ist der erste genaht und das war nicht vollständig.
Es gab bei uns immer das Gleiche zu essen. Einmal die Woche Linseneintopf, einmal die Woche Bratkartoffeln, einmal die Woche Eierkuchen, also was man in Süddeutschland so mehr Pfannkuchen nennt. Keine Reisen. Irgendwie dauernden Streit ums Geld. Meine Mutter wünschte sich dann immer Schmuck und Pelzmäntel, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich als Kind immer dachte, viel schöner wäre, wir hätten Schöneres zu essen. Wir haben einmal eine Schachtel, meine Güte, eine Kiste Apfelsinen geschenkt gekriegt vor Weihnachten. Da war meinem Vater in der Straße ein junger Boxerhund zugelaufen. Den hat er mit nach Hause genommen. Und dieser Boxerhund gehörte dem Fabrikbesitzer der Spinne, die ja gegenüber war, die große Fabrik. Und zur Belohnung, dass mein Vater den Hund mitgenommen hat, haben wir eine ganze Kiste Apfelsinen gekriegt. Und diese winzige Wohnung duftete nach Apfelsinen. Aber volle Pulle, ja. Mal war das, wir standen vor dieser Kiste Apfelsinen und haben uns überhaupt nicht eingekriegt. Das war so ein Oberluxus.
Meine Tochter hat mal vor Jahren einen Brief, den hat die irgendwo gefunden. Da hat die geschrieben, ich war heute bei C&A und habe für Thomas und für Brigitte ein paar Hosen gekauft. Die haben zusammen 9 Mark gekostet. Ist dir das wohl recht? Da, als meine Tochter Josephine das gelesen hat, sagte Mutter, ich sage ja, so war's.
Mein Vater hatte eindeutig, klar, die Definitionsmacht über das Geld. Meine Mutter hat Haushaltsgeld bekommen, relativ große Summen. Er hatte dann auch so einen kleinen Reptilienfonds für ihre kleinen Unternehmung und für ihre persönlichen Anschaffungen. Aber ansonsten kriegte sie sozusagen das zugeteilt und mein Vater zahlte. Der zahlte großzügig, der war sehr großzügig, muss man sagen. Aber das war eben auch erkauft durch diese Form von Wohlverhalten, die er von uns und auch seiner Frau erwartete.
Also wir hatten eine sehr glückliche Ehe, weil sie in Not zusammengebunden war und weil wir eine kolossale Achtung voreinander hatten. Denn ich habe meinem Mann an Garderobe oder Gardinen und so weiter, habe ich ihm nie was gekostet, weil ich das alles alleine gemacht habe. Und auch für die Kinder, da hat man eben mehrere Meter Stoff gekauft, damit man 3 Kinderkleider mit einem Saum rausbekam und möglichst ein Muster, damit der Bub dann zu seinem Höschen auch noch eine Bluse hatte. Und darüber war mein Mann sehr dankbar, weil er vorher Freundinnen hatte, die recht eben aufs Geld aus waren und so. Und ich bin ihm mit Geldsachen in dieser Weise nie gekommen.
Wir haben alles selbst gemacht. Den Nudelteig, den Strudelteig, dann den Leberkäse, diese Fleischmasse geknetet und dann gebacken. Dann gab es ja praktisch keine Konserven.
Die Anschaffung eines neuen Herdes war schon eine ganz große Sache. Da hat man sich einen Elektroherd gekauft. Nein, ein Gasherd. Ein Gasherd erst, also das haben wir unwahrscheinlich genossen, als wir von diesem großen holzbefeuerten Herd runterkamen und auf Gas kochen konnten. Und dann hat man sich einen Heizherd noch gekauft. Da wurde nicht gekocht, sondern nur darauf geheizt. Und dann kam irgendwann mal ein Kühlschrank. Also da war man schon unendlich reich, wenn man den hatte. Und es war auch damals so, dass man diese Sachen größtenteils überhaupt nicht bar bezahlen konnte. Da wurde wirklich dann ein Vertrag gemacht, jeden Monat so und so viel.
Die erste Waschmaschine in meinem Leben habe ich 1957 oder 58 gekriegt. Ich habe die ganze Kinderwäsche, die 20 Socken nebeneinander, alles noch von Hand gewaschen.
Ich bin dann im Sommer, wenn die Erntezeit war, in eine Konservenfabrik gefahren. Morgens mit dem Rad um 5 Uhr hingefahren, hatte den Kindern das Frühstücksbrote geschmiert, das alles hingestellt und habe Konserven eingedost. Und das war eine ganz harte Arbeit und da war ich auch wieder mit lauter Arbeiterfrauen. Die waren zum Teil super. Die konnten mir auch alle Geschichten aus dem Leben erzählen. Das kann ich Ihnen sagen, mit ihren Kerlen, die sie gesoffen haben und, ne, und sie geschlagen haben und die auch Kinder zu versorgen hatten. Und die brachten dann immer, das habe ich mir dann auch angewöhnt, wunderbare Fresspakete für sich mit. Die arbeiteten den ganzen Tag, während ich immer nur bis mittags da war. Dann packten die so Thermosflaschen aus und dann hatten die so kleine Küchenmesser, die waren schon ganz dünn von dem scharfen Teil, weil die immer, die schon seit vielen Jahren, die in dieser Konservenfabrik arbeiten und dann immer ihre harte Wurst damit schnitten und das Brot damit schnitten, war das Messer schon ganz abgewetzt. Wenn wir dann so Pause hatten und wenn man dann sich so einen Schlag aus dem Leben erzählt und die hatten zum Teil einen Mutterwitz dabei. Ja, und da habe ich dann, wie gesagt, in dieser Konservenfabrik gearbeitet und ich werde nie vergessen, da gab es so ein langes Band, so ein Schüttelband. Da lagen dann zum Beispiel in der Erbsenzeit so Erbsen drauf. Und auf diesem Rollband, die fangen ja dann so an zu tanzen. Und ich konnte schon früher als Kind nicht in Berlin die Kurzstrecke fahren im Bus, weil mir immer schlecht wurde. Ne? Das habe ich bis heute noch im Auto auch. Und dann, wenn sie auf dieses Band und diese tanzen, oh, dann kam mir immer das so, wow, mir wurde sowas von Elend. Dann habe ich das diesem Meister gesagt, der dann mich gesagt, kann ich nicht was anderes machen? Mir wird immer so, ja, kommst du an einen großen Trog. Und der große Trog war ein riesiger beheizter Kessel mit heißem Wasser, wo dann die geschlossenen Konservendosen reinkamen, um da gekocht zu werden. Und da muss, ich schwör's Ihnen, da musste ich dann immer mit so einer Schaufel diese Konserven da reinstehen, dingsen und dann musste ich genau auf so ein Thermometer und auf eine Uhr gucken, da mussten die da eine bestimmte Zeit drin kochen und dann wurden die wieder rausgeholt mit so einem riesen Sieb, mit so einem riesen Ding. Und da half mir dann immer ein Mann dabei, weil das war richtig schwere körperliche Arbeit. Aber da habe ich in der Woche 50 Mark verdient. Da war ich ja stolz wie ein Flitzebogen.
Also die ganz schwere Zeit war der Aufbau vom Geschäft. Also 1948 haben wir einen Laden aufgemacht, dann mit Trockengemüse und so weiter. Und wir waren der erste kleine Lebensmittelladen in Berlin, der auf Selbstbedienung umgebaut hat. Naja, dann kamen die ganzen Filialbetriebe rundherum in Tegel. Und dann haben wir den Laden aufgegeben. Und als wir aufgaben, sagte die Bank auf einmal so, jetzt wollen sie das Geld haben. Und ich wäre putzen gegangen bei den Franzosen, bei der Besatzungsmacht. Und da sagten sie, nein, man braucht was Gegenständliches. Und so haben wir zwei kleine Läden genommen, mit dem bisschen Geld, was wir hatten. Eins mit Seifen und Kurzwaren und das andere mit Schreibwaren und Puppen. Und da sind wir beide putzen gegangen in der Aufzugfirma Flor Ottes. Große Etagen, Büroetagen und so. Also es gab Blasen an die Hände, weil man das ja nicht gewohnt war, mehrere Stunden einen Besen oder einen Schrubber zu führen. Und vor allen Dingen auch die Toiletten zu putzen. Dann sind wir um 9 in die Läden, haben die Läden aufgemacht. Dann haben wir abends nach Feierabend noch 2 Jahre lang am Neuendorfplatz eine Arztpraxis geputzt, kam um 10 Uhr nach Hause und nächsten Morgen um 4 sind wir wieder los. Und das 5 Jahre. Also ich habe eine Zeit gehabt, wo ich auf dem U-Bahnhof nicht in der Nähe von den Schienen stehen durfte. Also es ging ein paar Monate, dass ich mich mit dem Rücken an das Abfertigungshäuschen gestellt habe, damit die Schienen keine Kraft hatten. Denn ich hatte einen Mann, der mich liebte. Er hatte 4 gesunde Kinder und trotzdem waren wir so am Boden zerstört. Wenn sie diesen Einsatz bringen und es reicht nur zur Margarinestulle und bei den Kindern müssen sie immer sagen, nein, das kann ich nicht. Bis die Älteste kam und sagte, Mutti, jetzt muss ich einen Füllhalter haben. Wir haben in der Schule keine Tinte mehr. Gell? Und dann eben selber genäht für die Kinder. Meine Mutti hat gestrickt, dass Kundschaft gesagt hat, na komisch, ihre Kinder sehen gar nicht aus wie Gemüseleute Kinder. Also wir haben immer auf gute deutsche Aussprache Wert gelegt und auf gutes Benehmen.
Ja, es waren sehr ärmliche Lebensverhältnisse. Die Armut bei uns zu Hause kam daher, dass mein Vater, der eben so jung in den Krieg ging und dann ja so alleingelassen aus dem Krieg zurückkam, Maurer werden musste. Das war wohl, was die jungen Männer, die aus dem Krieg kamen und nichts hatten, dann gemacht haben, um Häuser wieder aufzubauen. Wo er sein Leben lang auch sehr unglücklich mit war, weil er irgendwann, weiß ich schon, mal erzählt hat, dass er gern was Technisches studiert hätte, wenn seine Eltern noch gewesen wären. Und meine Mutter hat im Büro als Bürogehilfin gearbeitet. Und als ich klein war, gab's ja noch nicht, da gingen die Maurer halt stempeln im Winter. Da gab's noch kein Wintergeld. Und wir mussten im Sommer immer dafür sparen, dass wir den Winter überbrückt haben. Und ich erinnere mich, was ich für Prügel gekriegt habe, als ich von Butterbeck so ein Markenheftchen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marken hießen, die man so eingeklebt hat, wenn man eingekauft hat. Und wenn so ein Heftchen voll war, dann war es vielleicht 2 oder 3 Mark wert. Und das konnte man dann dahin bringen und hat Geld gekriegt. Und die wurden gesammelt, damit im Winter Geld da ist. Und auch mit der Kleidung, dann hatte ich... Ich weiß, dass ich so einen Strickrock hatte, der wurde Jahr für Jahr länger gestrickt. Ich habe diesen Rock gehasst. Also wir haben, da ging es meiner Schwester ja nicht anders als mir. Wir haben immer so aus zweiter Hand gelebt von den Klamotten. Und ich bin halt jedes Jahr verschickt worden. Berliner Kinder, ein Platz an der Sonne. Das waren so die kranken, asozialen Berliner Kinder. Die wurden dann zu Gastfamilien oder in Kinderheime geschickt für 6 Wochen. Es war dann so der Luxus hoch 10, jeden Tag einen großen Löffel Honig zum Frühstück. Das war schon beeindruckend.
Also meine Familie war eine ganz, ganz eigentümliche Mischung aus extrem autoritärer Ordnung und so einem sehr freudvollen, großfamilienorientierten Treiben. Also patriarchal organisiert. Mein Vater war da, hatte sozusagen die Definitionsmacht über die Koordinaten, also was sich daran zeigte, dass die Strafen für irgendwie, wenn man irgendwie einen Scheiß gemacht hatte, irgendwie, machte das meine Mutter. Die kapitalen Strafen, wenn man gelogen hatte und irgendwas gestohlen oder genascht hatte, das übernahm mein Vater und das wurde dann auch mit Schlägen bestraft. Alles andere wurde dann so mit, weiß ich nicht, Stubenarrest, kein Sonntagsgeld und 100-mal schreiben, ich muss mein Zimmer einmal die Woche aufräumen oder so bestraft. Das waren dann irgendwie, das war dann mehr so die diplomatische Variante. Wenn mein Vater dann von meiner Mutter die Züchtigung übertragen bekam. Und das passierte auch. Das war eine richtige Szene. Mein Vater kam nach Hause, rief mich in sein Arbeitszimmer. Mutter hat gesagt, du hast wieder das und das gelogen oder das und das irgendwie geklaut oder genascht oder wieder Schokolade aus dem Keller geholt, obwohl wir schon 100 Mal gesagt haben, das ist nur für Besuch. Dann wurde ich in die Küche geschickt, musste aus diesem großen Küchenschrank aus der Schublade einen Kochlöffel holen. Dann gab ich diesen Kochlöffel meinem Vater. Dann musste ich mich da über den Sessel legen. Dann prügelte der irgendwie 10 Mal irgendwie auf meinen Hintern. Dann musste ich den Kochlöffel wieder in die Schublade bringen und dann konnte ich auf mein Zimmer gehen.
Geschlagen worden bin ich auch daheim vom Vater genug. Das hat zu einer gewissen Abhärtung geführt. Ja, ich bin um 4 Uhr meistens aufgestanden, wollte natürlich keinen Morgen aufstehen. Die Mutter kam immer rein und hat einen am Fuß gerüttelt, aufstehen. In Wirklichkeit bin ich schon meistens wach gelegen. Unten hat der Vater schon geflucht, wo ist der Sauhund, der Nixige? Hat man schon aus dem Stall oder aus dem Stadel gehört oder vom Hof, quer über den Hof rüber. Wir waren der drittgrößte Bauernhof im Dorf, 30 Hektar etwa. Das klingt nicht viel, aber im Allgäu bei Milchwirtschaft ist das stattlich. Also da haben wir genug umzutreiben. Und ja, also die Großeltern wohnten auf dem Hof, hatten da nicht nur Wohnrecht, sondern das ist völlig selbstverständlich, da gab es einen Übergabevertrag und in dem ist genau bestimmt, was bei uns jetzt nie ein Problem war, aber auf manchen Höfen durchaus, wie viel Eier, wie viel Brot, wie viel Milch, wie viel Lebensmittel dem pensionierten Bauern zusteht. Dann gab es den kleinen Willi, einen Lilliputaner, der uralt geworden ist, 101. Das war quasi mein Kindermädchen, der war Töpfer und hatte das Wohnrecht, weil sein Vater und mein Großvater bzw. Urgroßvater miteinander Grundstücksgeschäfte gemacht haben. Dadurch hat das Wohnrecht gehabt. Und der hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, obwohl er 1,12 Meter groß war und komisch aussah natürlich, weil er einen richtig großen, alten, uralten, faltigen Kopf, der war damals schon 70 oder sowas, denke ich. Ja. Und Der hat sich auf dem Bauernhof nützlich gemacht, hat den Garten gemacht. Der hat 12 verschiedene Moossorten in unserem Garten gepflegt und angebaut. Moos ist wichtig für die Weihnachtsgrippe oder halt also nicht nur im Garten. Hat die Schuhe geputzt, was ja schon viele Schuhe sind auf so einem Bauernhof. Ja, morgen musste ich mit meinem Vater um 4:15 auf die Wiese rausfahren. Und je nachdem, wie hoch das Gras da stand, also er hat es gemäht mit seinem Mähbike, mit dem Traktor, hat den Ladewagen abgehängt, damit die Wiese nicht so angedrückt wird von dem schweren Wagen. Und hat da je nachdem, wie hoch das Gras stand, entweder 3 oder gar 5 Bahnen gemäht. Und ich musste mit dem Rechen diese Bahnen auf eine Bahn zusammenrechnen, damit er nur einmal über die Wiese fahren braucht mit dem schweren Ladewagen. Und die ersten Jahre, da war er schneller, als ich mit dem Rechen fertig war, er schon mit dem angespannten Ladewagen hinter mir her und ist mir also mehr oder weniger beinahe über den Rechen oder über den Fuß oder über mich drüber gefahren und hat da vom Traktor runter geflucht. Und im Laufe der Jahre bin ich aber so schnell geworden, dass ich längst fertig war, bis er seinen Wagen angeschleppt hatte. Und das war also schon richtig Frühsport am Morgen. Und dann ging es im Stall, die Kühe füttern und alles Mögliche, was man da halt im Stall rund ums Melken rum, was es da an Arbeiten zu erledigen gibt. Und dann die Milch, das waren 2 Milchkannen, das waren, also wir hatten 16 bis 20 Milchkühe, die mein Vater aus Norddeutschland importiert hat, Holsteiner. Also dann gab es ja noch jede Menge Schweine, auch jede Menge Hühner. Also es war jeden Morgen, jeden Abend war auf dem Hof zu tun und es war einfach eher ein Gesetz, auch Samstag, Sonntag, dass ich war der Älteste, dass ich bei der Hofarbeit da bin. Und wenn ich von der Schule kam, war nicht irgendwie, wie das sonst bei Kindern heutzutage üblich ist, dass man gesagt hat, wie war es in der Schule und komm, ich helfe dir bei der Hausaufgabe oder irgend sowas, sondern ich musste ran zur Feldarbeit. Und nach Hausaufgaben hat eigentlich nie jemand gefragt. Also ich bin von zu Hause aus völlig allein gelassen worden, was die Schule anging. Da musste ich halt selber irgendwie, also war mir auch recht natürlich. Es gab auch ein Jahr, da haben die keine Unterschrift von meinem Vater gesehen. Da hat jemand anderer, der die Unterschrift von meinem Vater gut konnte, hat da unterschrieben. Und das waren einfach 2 Welten. Also im Dorf habe ich nicht mehr richtig zugehört, weil die gesagt haben, du bist ja was Besseres, du gehst ja auf die höhere Schule. Oder da ihre Komplexe zum Teil ausagiert haben mir gegenüber. Und bei den anderen war ich halt der verschlungene Bauer oder sowas.
Ich heiße Sabine Lantschek, bin 1945 in Stuttgart geboren, damals amerikanische Besatzungszone. Mein Vater war Kommunist und Arzt und ist 1951 in die DDR gegangen, ganz bewusst, mit meiner Mutter, mit mir und mit meiner Schwester. Ich bin also in Berlin in die Schule gekommen und bin dann auch in die Wilhelm-Pieck-Schule gegangen, wo die ganzen Bonzenkinder und Botschaftskinder und so waren. Hab ab dritte Klasse Russisch gelernt und das war derart, dass wir nur Stalinreden auswendig gelernt haben und ganz furchtbar militärisch erzogen wurden, so, also alles so nach Schema. Aber immer hatte ich zu Hause den Rückhalt oder ich sag mal so ein ganz bürgerliches Zuhause eigentlich oder vielleicht sogar großbürgerlich, offen, tolerant, sodass mir das alles gar nichts anhaben konnte.
Die Kindheit war, was in Büchern unbeschwert heißt. Ich habe sie als was sehr Sonniges und Warmes in Erinnerung, so als Ganzes. Mein Vater war Wissenschaftler, Botaniker, war eher so linksliberal, würde man heute sagen. Es ist bei uns zu Hause bei fast jeder Mahlzeit politisiert worden. Also was in der Zeitung stand und was die Leute auf der Straße reden und was man in der damals ja noch nicht Mediengesellschaft von den großen Bewegungen mitbekommen hat, ist alles auch auf den Esstisch gekommen. Mein Vater ist da auch ganz offen skeptisch und ironisch gewesen. Er hat sich sicherlich sein Lebtag in der DDR in einer gewissen Distanz zu diesem Land gesehen, hierher geraten, aber er hätte, glaube ich, nie von sich gesagt, ich bin DDR-Bürger.
Mein Name ist Anka Schäfer. Ich bin 1951 geboren und bin eigentlich in Berlin aufgewachsen seit meinem ersten Lebensjahr. Mein Vater war in der Polizei tätig, im Ministerium des Innern. Und meine Mutter war Hausfrau, wie sich das gehörte für so eine Funktionärsfamilie. Zumindest die Familien, die ich so kenne, war es doch so üblich, ja. Und ich muss sagen, mein Vater ist ja so ein Altkommunist gewesen, der saß also in Buchenwald. Und das ist dann auch nochmal ein bisschen anders als so diese Funktionäre, die nach dem Krieg erst aus der HJ gekommen sind und dann so sich gewandelt haben. Also das kann man nicht ganz so vergleichen. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch eine Menge so Internas mitbekommen aus dieser ganzen kommunistischen Bewegung und Ideologie, die vielleicht dann auch im Laufe der Zeit dazu führen, dass man sich davon löst. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass mein Vater immer eine Blausäurekapsel in seinem Nachttischschrank hatte. Und dann fragt man sich ja irgendwann mal, wozu braucht er die denn eigentlich? Bestimmt nicht für den Klassenfeind, ja. Da fängt man an, drüber nachzudenken, ja.